In der heutigen Praxisfolge geht es um das CX-Lab der Versicherungskammer Bayern. Wir sprechen über das unmögliche Produkt Versicherung, die Kundenanforderungen und wie man eine ganze Organisation in der Transformation der Customer Journey mitnimmt. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du da bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von NICE. NICE revolutioniert den Kundenservice mit CX One, seiner KI-gestützten CX-Interaktionsmanagement-Plattform. Von Forrester und Gartner als weltweit führend anerkannt, ermöglicht CXone-Unternehmen, alle Kundeninteraktionen über eine einzige, ganzheitliche Plattform zu führen und zu optimieren. Mit CXone können Unternehmen intelligente Self-Service-Lösungen anbieten, interne CX-Prozesse transparent gestalten, Echtzeitanalysen für fundierte Entscheidungen nutzen, Robotic Process Automation für höchste Effizienz einsetzen. CXone befähigt Service-Mitarbeiter, in jedem Kundenkontakt schnell und kompetent die richtige Lösung zu finden. Die nahtlose Integration aller Touchpoints und die flexible Cloud-Architektur gewährleisten kontinuierliche Verbesserung und Skalierbarkeit. Entdecke, wie NICE das Kundenservice-Erlebnis auf ein neues Level heben kann. Besuche www.nice.com/de für mehr Informationen. Versicherungsprodukte sind unsexy, das darf man schon mal so formulieren. Und trotzdem brauchen wir Versicherung, nicht weil wir sie so begehren, sondern weil wir sie in vielen Fällen einfach benötigen. Teils gesetzlich verpflichtet, wie bei der Kfz-Versicherung, oft freiwillig und trotzdem sinnvoll. Berufsunfähigkeit, Haftpflicht, Krankenversicherung. Es ist schon gut, dass diese hier bezahlbar angeboten wird. Das ist ja nicht in jedem Land der Erde so. Gerade in der Dachregion erlebe ich, dass sehr viele Versicherungen aktiv an der Customer Experience der Versicherungsnehmer arbeiten. Mit ganz speziellen Ansätzen, wie man allein auf CX Talks feststellen kann. In den letzten Jahren habe ich bereits Folgen mit 5 Versicherungen gemacht, die alle ein klein wenig unterschiedlich auf das Problem geschaut haben. Den Link zu diesem Versicherungspodcast findet ihr in den Shownotes. Heute beschäftigen wir uns mit dem CX-Lab der Versicherungskammer Bayern. Ich beobachte Frank Pöhlmann und seine Kollegen schon seit einigen Jahren. Ich bin sogar selber Kunde, aber das ist eine ganz andere und sehr persönliche Journey. Deshalb hat es mich dann aber eben doch besonders interessiert, wie die Versicherungskammer Kundenbedürfnisse versteht, aufgreift und ganz konkret neue Lösungen und Customer Journeys schafft. Hallo Frank, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter.
Frank, du bist Customer Experience Senior Advisor bei der Versicherungskammer Bayern. Kurz vorab für alle, die sich im Versicherungsmarkt nicht ganz so gut auskennen. Was ist die Versicherungskammer Bayern und wie groß ist sie im Vergleich zu den anderen Versicherungen in Deutschland?
Die Versicherungskammer Bayern ist tatsächlich die Regionalmarke des Konzernversicherungskammer. Wir sind der größte öffentliche Versicherer, das heißt, wir gehören zur Sparkassenfinanzgruppe und in der Einordnung mit einem Prämienvolumen von 8,5 Milliarden sind wir trotz der regionalen Aufstellung die Nummer 8 in Deutschland. Wir haben auch 7.000 Mitarbeiter, also es ist kein kleines Unternehmen.
Du hast in diesem nicht kleinen Unternehmen ja zunächst eine sehr erfolgreiche, ganz klassische Karriere gemacht mit diversen Abteilungsleitungen. Und wie kam das, dass du dann entschlossen hast, ich gehe jetzt von diesem klassischen Karrierepfad weg und ich widme mich ganz dem Thema Customer Experience Management?
Ja, tatsächlich 20 Jahre als Abteilungsleiter und Senior-Projektleiter gearbeitet. Und es war eigentlich schon immer so, dass ich so ein bisschen kreative Ader hatte, Ideen eingebracht habe, deswegen auch diese Projektleitung geschätzt habe, wo man sich mit neuen Dingen auseinandersetzen konnte. Und 2015 hat unser Vorstand ein großes Transformationsprogramm ins Leben gerufen mit dem Ziel, flächendeckend Kundenzentrierung im Konzern zu etablieren. Und dann kam ein Ressortvorstand auf mich zu und hat mich gebeten, das Thema Kundenreise zu übernehmen. Und Ich konnte damit noch nichts anfangen, war ein bisschen skeptisch, sollte auch noch ein AC bei dem beratenden Unternehmen durchlaufen, wo ich da auch geeignet bin dafür, haben ja ein bisschen skeptisch gemacht. Aber wie es halt so ist, man kann da auch schlecht Nein sagen. Und bin dann tatsächlich auf einmal mit den Kunden konfrontiert worden, auf eine Art und Weise, die ich vorher nicht kannte. So in diesem direkten Austausch. Ich habe auf einmal Customer Journeys kennengelernt, ich habe Design Thinking kennengelernt. Ich hatte das Glück, viele, viele Experten weltweit, die sich um mich gekümmert haben, die mich aufgeschlaut haben, kennenzulernen. Und das hat bei mir schon eine Liebe entwickelt und vor allen Dingen auch ein Thema oder ein Feld eröffnet, wo ich jeden Tag neue Herausforderungen kennenlerne, es nie langweilig wird, jeden Tag aufs Neue gefordert werde. Und ja, das fand ich super und deswegen bin ich da auch immer noch.
Dann lass uns doch gleich noch ein bisschen detaillierter einsteigen. Ich selbst habe so bei Kanta viele Jahre Forschung für Versicherungsunternehmen gemacht und dabei vor allem gelernt, dass Versicherungsprodukte erstmal grundsätzlich wenig Potenzial für ausufernde Begeisterung haben. Was macht denn die Kundenbeziehung aus deiner Sicht im Versicherungssektor so besonders?
Ja, zunächst mal muss man vorausschicken, dass tatsächlich wir ein unmögliches Produkt verkaufen. Also wir verkaufen eine finanzielle Sicherheit oder Entschädigung für Ereignisse, die eigentlich kein Mensch erleben will. Und wo die meisten Menschen auch gar nicht glauben, dass sie jemals erleben werden. Also siehe so eine Flutgeschichte wie Ahrtal oder dergleichen mehr. Wenn ich mir ein Auto kaufe, dann weiß ich, auf was ich mich einlasse, da kann ich mich reinsetzen, fahre damit, ist alles supi. Und ich weiß im Vorfeld natürlich auch, kaufe ich mir einen Rennwagen oder kaufe ich mir ein Familienauto, wie auch immer. Bei einer Versicherung erlebe ich das in der Regel nicht, sondern ich habe so eine Art Lifecycle, der dazu führt, ich schließe eine Versicherung ab und erlebe dann vielleicht jahrelang, im schlimmsten Fall sozusagen aus Kundensicht, jahrzehntelang eigentlich gar nicht, für was ich Geld bezahle. Und eigentlich will ich es auch gar nicht erleben. Also ich will ja gar keinen Schaden haben. Aber wenn nach 10 Jahren tatsächlich dann ein Autounfall passiert, kommt dieser Moment of Truth, wo ich dann eigentlich erst merke, bin ich jetzt gut versichert gewesen oder bin ich nicht gut versichert gewesen. Und in der Zeit dazwischen bekomme ich eigentlich nur Beitragsrechnungen, also nur negative Erlebnisse. Und das heißt, für uns tatsächlich schwierig, den Kunden zu begeistern im Normalfall.
Jetzt seid ihr nicht die Einzigen, die sich mit Customer Experience Management beschäftigen und du hast ja sicher auch Kontakt zu vielen deiner Kollegen. Auch in CX Talks hatten wir schon eine ganze Reihe. Wie hat sich denn aus deiner Sicht die Gesamtbranche in den letzten 20 Jahren oder in den letzten 10 Jahren im Hinblick auf das Thema Kunden entwickelt?
Ja, spannend. Also tatsächlich liegt ja eigentlich der Versicherung dieser Solidargedanke zugrunde. Also viele in einem Kollektiv tragen mit geringen Beiträgen dazu bei, dass der Schaden des Einzelnen, der seine Möglichkeiten übersteigen würde, abgesichert werden kann. Gesellschaftlich hat sich das ein bisschen mehr ins Individuelle entwickelt. Also wir erleben heute im Gegensatz zu 20 Jahren tatsächlich mehr Ich-Bezug und auch die Erwartungshaltung des Kunden, individuelle Lösungen zu bekommen. Und dem trägt natürlich auch die Versicherungsbranche Rechnung, indem er die Produkte immer individuell gestaltbar oder mit Optionen sozusagen anreichern kann oder individualisieren. Wir waren auch früher, wie soll ich sagen, ein Erstatter. Also als ich in der Kammer angefangen habe, ging es tatsächlich eigentlich nur darum, Versicherungsleistungen auszubezahlen. Und auch das ändert sich oder hat sich massiv geändert. Man geht immer mehr dazu über, jetzt auch tatsächlich Schutz anzubieten und auch die Möglichkeiten, die die Technologien bieten, mit einzubauen. Das heißt, Sensorik anzubieten, wo man sagt, wir können dir helfen, dein Haus sicherer zu machen, indem wir, was weiß ich, intelligente Abwasserhähne empfehlen oder anbieten, die das Haus sicherer machen. Wir setzen Drohnen ein, um individuelle Angebote in Gebäuden oder für Landwirte oder so zu erstellen. Also ganz viele Möglichkeiten, den Kunden zu unterstützen, dass es gar nicht zu einem Schadenfall kommt. Wir haben Warnservices als Beispiel, Wetterwarnservices, wo wir auch sehr genau sagen können, pass mal auf, sperr mal deine Balkonmöbel weg, es kommt ein Sturm auf dich zu und dergleichen mehr. Wir versuchen also auch hier in der Prävention mehr zu machen. In der Kranken gibt es mittlerweile ganz viele Angebote, wie wir auch gesunde Kunden bei der Prävention unterstützen können, kranke Kunden auf dem Weg begleiten, möglichst optimal versorgt zu werden. Also man geht mehr auf den Kunden zu, man geht mehr in das Thema, wir werden Partner, wir unterstützen dich, ein sicheres, sorgenfreies Leben zu führen.
Das macht ja für euch auch ökonomisch Sinn, weil wenn der Schaden nicht eintritt, habt ihr auch keine Schadensfälle zu begleichen.
Genau.
Also insofern finde ich dieser Präventionsgedanke, und das ist tatsächlich, jetzt wo du sagst, das ist tatsächlich erst in den letzten Jahren so richtig stärker getrieben worden. Kommen wir nochmal konkret zur Situation bei der Kammer. Es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man eine Customer Experience Management Funktion, gerade wenn man so einen Transformationsprozess hat, in einem Unternehmen organisatorisch gestaltet oder einbindet. Die Versicherungskammer hat unter anderem das CX Lab eingeführt, in dem du auch tätig bist. Was ist das CX Lab und wie ist es eingebunden?
Ja, das CX Lab ist mittlerweile eine Abteilung, also ganz normal in der Organisation eingebunden. Und der Name Lab, glaube ich, sagt schon aus, dass wir schon eine Besonderheit beim CX Management haben. Wir entwickeln Erlebnisse, wir versuchen neue Erlebnisse zu gestalten oder bestehende Erlebnisse zu optimieren. Wir unterstützen unsere Fachbereiche dabei und machen selber aber kein klassisches CX-Management. Also wir würden jetzt keine Kunden anrufen oder dergleichen mehr, sondern um irgendwas zu heilen, sondern wie gesagt, das ist die Aufgabe bei uns von den jeweiligen Fachbereichsverantwortlichen, die das auch gut leben, die da auch unterstützt werden. Aber wir unterstützen mehr dabei, das Ganze zu optimieren, auch neue Sachen zu erfinden.
Und daneben gibt es noch Verantwortliche, die das eigentliche CX-Management dafür sorgen, dass das, also zum Beispiel bei einer transaktionalen Befragung, dafür sorgen, dass der Feedback-Loop geschlossen wird?
Genau, also wir haben auch eine Einheit, die sich ganz stark um das Thema Data Analytics und Predictive Analytics kümmert. Wir haben Dashboards aufgebaut, wir haben für alle Customer Journeys entsprechende Touchpoint-Befragungen, die dann auch zu Closing the Loop führen. Aber das liegt dann tatsächlich in der Verantwortung der jeweiligen Fachbereichschefs und Chefinnen, die das über Dailies mit ihren Abteilungsleitern bis runter zu den Mitarbeitern besprechen.
Das heißt, ihr seid diejenigen, die ständig nach dem Neuen suchen, in einer permanenten Transformation sich bewegen.
Genau.
Wie viele Mitarbeiter hat das Lab?
Wir sind jetzt 9. Es ist ein bunter Mix mittlerweile aus, sag jetzt mal so, alten Versicherungsprofis wie mir, aber eben auch jungen Designerinnen, die wir jetzt mit dazu bekommen haben, Marketingprofis, Innovationsprofis, sodass wir also auch bei uns so einen crossfunktionalen Gedanken leben können, indem wir mit verschiedenen Skills diese Themen bespielen. Und eingebunden sind wir in einer Hauptabteilung, nennt sich das bei uns, die Customer Excellence heißt, die aus 4 Abteilungen besteht. Wir haben noch die digitale Innovation bei uns, die kümmern sich um die neuen Technologien, wie man die einbinden kann. Wir haben die Value-Added Services, das ist eine Abteilung, die kümmert sich darum, Mehrwerte für den Kunden über Kooperationen zum Beispiel zu erschließen. Und Customer Solutions, die sich um Programmsteuerungen und einheitlichen Kunden, wie soll ich sagen, Service sozusagen über die Projekte kümmert. Also eine Einheit, die stark am Kunden orientiert ist.
Wenn ihr euch darum kümmert, wie das Kundenerlebnis besser werden könnte bei der Versicherungskammer, dann setzt das ja voraus, dass ihr erstmal verstanden habt, was habt ihr überhaupt für Kunden im Haus. Und ich weiß, dass das bei Versicherungsunternehmen extrem schwierig ist, weil traditionell ist ein Kunde eine Vertragsnummer. Ist das bei euch tendenziell auch so? Oder wie geht ihr, wenn ihr euren Kundenbestand euch anschaut, wie strukturiert ihr euch den vor?
Also grundsätzlich ist es natürlich so, wenn man Millionen Kunden hat, kommt man um Ordnungsnummern nicht drum herum. Und es anonymisiert den Kunden ein Stück weit. Wenn wir in Kundenreisen zum Beispiel reingehen und uns das Kundenerlebnis in einem bestimmten Segment anschauen, also beispielsweise in der Lebensversicherung oder in der Krankenversicherung, schauen wir uns natürlich zunächst mal an, was für Kunden haben wir in dem Bereich jetzt bei diesem speziellen Geschäftsvorfall, mit wem haben wir es da zu tun. Da hilft uns Data Analytics natürlich. Das kann ganz unterschiedlich sein. Es kommt ganz stark auf die Sparte an, auf das Produkt, das dahinter liegt. Und wenn wir da ein Bild davon haben, versuchen wir mit den Personen in Kontakt zu treten, aus der Anonymität rauszuholen. Wir sprechen mit den Kunden, wir laden sie ein, wir gehen vor Ort zu ihnen und können uns ein gutes Bild machen, mit wem wir es zu tun haben und was für Bedürfnisse dahinter liegen.
Unterscheiden sich diese Kunden, die ihr euch anschaut, zwischen den einzelnen Produkten massiv oder ist das relativ ähnlich mit ein paar Ausreißern?
Ich würde sagen, relativ ähnlich mit Ausreißern trifft es ganz gut. Na, also klar ist ein junger Kunde im Vergleich zum alten Kunden oder älteren Kunden hat ja andere Selbstverständlichkeit im Umgang mit Technologie. Aber wir haben zum Beispiel auch gelernt, so dass dieses Bild vom Senior, der nicht digital ist, einfach nicht mehr stimmt, sondern auch Kunden jenseits der 70 noch ganz selbstverständlich mit Online-Banking und Google und keine Ahnung was umgehen. Wie gesagt, es ist dann eher die Frequenz und die Selbstverständlichkeit, wie sie mit diesen Anforderungen umgehen, die sie dann auch uns formulieren. Aber zum Beispiel auch spannend, wir waren ja ein bisschen, oder wir sehen uns eher als Serviceversicherer und haben starke Vertriebspartner, die auch die Kundenschnittstelle gut bedienen. Wir waren der Meinung, dass junge Kunden da vielleicht weniger dran orientiert sind, sondern sich stärker über Online-Medien informieren und auch mehr den Online-Abschluss suchen, haben dann aber lernen müssen in den Gesprächen, dass die jungen Kunden auch sehr stark am Vertriebspartner orientiert sind. Meistens von den Eltern irgendwo auch gelernt, dass es dann Ansprechpartner gibt. Sie nutzen zwar die Online-Medien, aber sie gehen dann doch immer noch zur Absicherung auf einen Vertriebspartner zu. Also auch da, wie gesagt, diese starke Unterscheidung, die einen sind so, die anderen sind so, erlebt man eigentlich nicht.
Mhm. Ja, die Bedeutung der Vertriebspartner finde ich sehr spannend, weil das ja zum Teil Begleiter über das ganze Leben von Familien sind. Mein Vertriebspartner ist, mit dem war ich schon im Kindergarten.
Ja, ganz typisch.
Und dann bist du halt bei dem geblieben und das ist, dann vertraust du, dass das halt einfach alles passt. Jetzt, wenn wir mal abstrahieren von dem Vertriebspartner. Es gibt ja Werte oder Grundanforderungen von Kunden, die man immer bedienen möchte und die vielleicht in der Versicherungsbranche sich doch nochmal ein bisschen unterscheiden. Habt ihr da so ein Set an Kundenanforderungen, wo ihr sagt, auf die schauen wir immer ganz besonders drauf, weil das haben wir gelernt, es ist eigentlich egal, welches Produkt, das muss irgendwie immer bedient sein?
Ja, tatsächlich. Wir haben für uns 6 Bedürfnisse, also Grundbedürfnisse identifiziert. Die gehen schon ein bisschen fließend ineinander über. Aber da gehört zum Beispiel Transparenz dazu. Kunde braucht immer Transparenz, gerade wenn es um Finanzen geht, um Geld geht. Wollen sie es verstehen? Ne? Es geht um Sicherheit, wobei das spannenderweise Sicherheit auch ein bisschen Vertrauen zu tun hat. Die wollen sich auf uns verlassen können. Und wenn sie das Gefühl haben, dass sie das nicht können, ist die ganze Kundenbeziehung gestört. Also Sicherheit ist für sie ein wichtiger Punkt an der Stelle. Dann Einfachheit, sobald es komplex wird, sind die Kunden weg. Ist ganz wichtig zum Beispiel, wenn man Online-Services anbietet, die leider bei uns natürlich auch durch die Regulatorik immer ein bisschen vielleicht komplizierter werden, als sie sein müssten. Ja, das interessiert den Kunden aber nicht, dass es eigentlich zu seinem Wohlfühlen oder zu seinem Wohle ist, das komplexer zu machen, zum Beispiel beim Datenschutz oder so. Er sagt einfach nur, es ist mir zu kompliziert, dann mache ich es halt übers Telefon oder mache ich es über einen anderen Weg. Auch Fairness, Wertschätzung sind so Themen, eben sie wollen nicht die Versicherungsnummer sein, sondern sie wollen als Mensch, als Person wahrgenommen werden, als Individuum. Und was habe ich jetzt, ja, sie haben natürlich Angst, Geld zu verlieren, wenn sie einen Fehler machen. Also geht auch wieder dieses Komplex ein. Sie sollen irgendeinen Knopf drücken und dann haben sie vielleicht Angst, dass wenn sie den Knopf falsch drücken, auf dem Haufen Geld sitzen bleiben oder dergleichen mehr. Da muss man drauf eingehen, da muss man ihnen helfen, da muss man Lösungen bieten, die sowas ausschließen, damit sie sich gut fühlen und damit sie sich dann auch so verhalten, wie es für beide Seiten am besten ist.
So, wenn jetzt diese Anforderungen kennt, kannst du vielleicht an einem Beispiel auch mal klar machen, ich weiß, das ist eine Anforderung und so haben wir das jetzt an einem Touchpoint ganz konkret aufgegriffen und verbessert und umgesetzt. Zum Beispiel, sagen wir mal, Sicherheit.
Ein ganz, ganz simples Beispiel. Der Kunde wird nervös, der schickt uns seine Belege zum Beispiel rein von seine Unfallrechnung oder was auch immer. Und in dem Augenblick, wo er es losgeschickt hat, wird er nervös. Und dann haben die wirklich Angst davor, dass das bei uns verschwindet oder bei der Post oder wo auch immer irgendwo im Nirvana landet, wenn es als E-Mail geschickt wird. Und wenn wir da nicht darauf reagieren, rufen sie halt an und fragen nach. Das ist eigentlich ein total unsinniger Vorgang, der dem Kunden nicht gefällt, weil er will ja nicht anrufen. Und uns gefällt er auch nicht, weil es einfach ja Zeit kostet, zu sagen, der hat einen Brief, ist eingegangen. Das heißt, wir haben eine Eingangsbestätigung. Wenn der Kunde uns das einreicht, kriegt er von uns per Mail dann die Rückantwort. Vielen Dank. Vorgang ist angekommen. Das beruhigt den Kunden und er ruft nicht an. Ganz einfaches Beispiel. Das zweite, wir haben Status-Tracker gemacht. Das ist so ein bisschen dieses Amazon-Prinzip, um auch ein bisschen aufzeigen, was passiert gerade, wo ist der Bearbeitungsstand. Der ist noch nicht flächendeckend, aber in Kfz zum Beispiel schon umgesetzt worden. Oder ein Ablaufleistungsrechner, wo wir ganz genau gezeigt haben, pass mal auf, wenn du das und das einzahlst, wenn du das und das machst, dann kommt genau das raus, damit der Kunde eine Entscheidung treffen kann. Eine sichere Entscheidung treffen kann.
Ah, das finde ich eine super gute Idee, ja.
Vielleicht noch ein Beispiel für Wertschätzung. Wir haben Gesundheitslotsen eingeführt, haben wir das damals genannt, im Krankenbereich. Zunächst natürlich als Pilot, wo es darum ging, besonders kranke Menschen, auch Kinder mit starken Behinderungen und dergleichen mehr, zu unterstützen, weil wir eben auch gelernt haben, die sind da in einem System ausgeliefert, wo sie natürlich nicht wissen, was ist jetzt zu tun. Und wir haben Experten im Haus, wir haben Ärzte, die uns beraten. Also wir wissen, wie man helfen kann und welche Schritte man unternehmen muss. Wir sind damals in dem Versuch proaktiv auf die Kunden zugegangen, haben Hilfe angeboten, haben sie unterstützt und das Echo war Wahnsinn. Und mittlerweile ist das auch schon seit 8 Jahren etablierte Abteilung, die sich darum kümmert, mit einem super Erfolg, weil wir da auf die Menschen individuell eingehen und ihnen helfen.
Jetzt haben wir das für einen einzelnen Punkt, haben wir das jetzt schon mal ganz gut aufgegriffen, wie ihr praktisch die Kundenanforderungen umsetzt. Im Kern geht es aber ja eigentlich immer um die komplette Journey, wo einer dieser Punkt ja halt auch nur ein Punkt ist.
Ja.
Wie habt ihr denn für euch das Konstrukt Customer Journey nutzbar gemacht in der Versicherungskammer? Habt ihr Standard Customer Journeys festgelegt? Wie viele gibt's dann? Und wann fängt überhaupt eine Kundenreise für euch an und wann hört die auf?
Also tatsächlich gestartet sind wir damals mit 11 Hauptkundenreisen, die wir definiert hatten. Mhm. Haben dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass die zu global gefasst sind, weil sich das Kundenerlebnis unterscheidet. Also wir hatten nur als Beispiel den Schadenfall. Also ich möchte eine Leistung beziehen aufgrund eines Schadens. Und da ist das Erlebnis in der Kranken ein ganz anderes als im Kfz-Unfall oder im schlimmsten Fall, wenn das Haus abbrennt. Also das kann man nicht pauschalieren und deswegen haben wir Subkundenreisen gebildet. Und wir schauen uns jetzt mal wieder aufs Neue, dann, wenn wir hinkommen, an, wie schaut das Erlebnis aus. Das Entscheidende, und das, glaube ich, ist das, was wir auch als Mehrwert in den Konzern bringen, ist, dass wir tatsächlich vom Kunden ausgehen. Das heißt, nicht vom Eingang des Dokuments oder des Anrufs bei uns, sondern wir schauen uns den ganzen Ablauf an. Also zum Beispiel in der Reiseversicherung. Wann fängt er denn an, über eine Urlaubsreise nachzudenken? Was erlebt er denn alles auf dem Weg, bis er irgendwann mal im Reisebüro die Reise abschließt und dann vielleicht auch einen Versicherungsschutz in Anspruch nimmt oder wie auch immer? Das ist was wir normalerweise als Unternehmen gar nicht erleben, gar nicht mitbekommen, was da alles passiert, auch was im Ökosystem passiert. Das kann aber auf das Kundenerlebnis einen massiven Einfluss nehmen. Wenn der Dienstleister auf der anderen Seite, der Arzt zum Beispiel sagt, ja, ich habe aber doch hier alles für dich gut gemacht und du bist doch geheilt und wir sagen, aber ja, falsch abgerechnet und es entspricht nicht den gesetzlichen Vorschriften, dann steht sozusagen eine anonyme Versicherung gegen einen persönlich bekannten Arzt, der vielleicht auch geholfen hat oder wahrscheinlich auch geholfen hat. Das wirkt sich auf die Kundenbeziehung aus. Das muss man berücksichtigen. Das muss man in die Überlegungen einfließen lassen, wie man damit umgeht. War für uns eine wichtige Erkenntnis.
Und wenn man jetzt mal in eure Arbeit noch ein bisschen tief reinschaut, wie geht ihr denn dann vor? Wie kommt jemand auf euch zu und sagt, ich habe das Gefühl, der Prozess oder diese Customer Journey, die hat Schwachstellen, schaut euch die mal an und was macht ihr dann?
Als wir noch Projektcharakter hatten, war es mehr oder weniger eine Pflichtveranstaltung, sind wir durch die wesentlichen Bereiche durchgegangen. Mittlerweile passiert es mehr auf Zuruf und im Dialog. Wir sind da im Haus gut vernetzt. Und ein Fachbereichsverantwortlicher stellt fest, okay, ich habe hier vielleicht einen Rückgang in der Kundenzufriedenheit. Ich würde mal ganz gern wissen, an was liegt das. Ich hole mir das CXLab und wir unterstützen dann. Und wie machen wir es? Wir stellen am Anfang eine Hypothese zum Ablauf dieser Customer Journey auf, mappen das aus der Innensicht, gehen dann in die Research-Phase direkt an die Kunden ran. Wir forschen qualitativ, wir sprechen mit Kunden, wir gehen auch ins Feld mal vielleicht zum Beratungsgespräch und schauen uns das sozusagen versteckt mit an, wie das abläuft oder dergleichen mehr. Und untermauern dann diese Journey-Hypothese, die wir haben. Passt sie nicht. Wir können dann auch die Painpoints dazu packen. Und wenn wir da ein Bild haben, sprechen wir es mit dem Management ab und sagen, okay, wo sollen wir denn die Schwerpunkte setzen? Was sind so die wesentlichen Hebel für Kundenzufriedenheit? Und suchen dafür Lösungen. Das ist dann eben nicht nur ein Touchpoint, sondern meistens halt mehrere Touchpoints, die betroffen sein können. Entwickeln dann mit einem crossfunktionalen Team Lösungsideen, von denen wir glauben, dass sie gut sind, aber wir wissen es schlussendlich nicht. Und wir setzen die als schnellen Prototypen um. Das bedeutet, wir machen sie für den Kunden erlebbar. Also wir wollen das Vorstellungsvermögen des einzelnen Kunden ausschließen, sondern sagen, wenn es eine App-Lösung ist, würde dir so eine App helfen? Würde dir so ein Schreiben helfen, wenn der Ablauf so und so ist, würde dir das gefallen? Und wir bekommen von den Kunden qualitatives Feedback. Und wir kriegen ein Proof of Concept, ob die Idee funktioniert, ob sie tatsächlich das Erlebnis verbessert, ja oder nein. Und mit diesem Proof of Concept ist unser Job sozusagen dann, wir übergeben das an den Fachbereich und der Fachbereich muss sich selbstständig sozusagen um die Umsetzung kümmern. Das läuft dann typischerweise in den normalen Spielregeln des Konzerns. Das heißt, man muss Budgets und Ressourcen gegebenenfalls organisieren und das in die Umsetzung bringen.
Spielt da eigentlich so eine ROI-Betrachtung auch eine Rolle? Also ist das Bestandteil des Business Cases, dass ihr nachweist, wie viel eine Verbesserung bringen würde?
Jein. Wir selber sind in den Prozess dann des Business Case nicht mehr einbezogen, aber wir liefern natürlich zu. Das heißt, was sich gut messen lässt, ist Vermeidung von Aufwand. Also gerade in dem Beispiel, wo ich vorher genannt habe, wo es darum geht, einen eigentlich unnötigen Anruf zu vermeiden oder einen Touchpoint zu eliminieren, wo man sagt, den haben wir, aber eigentlich macht überhaupt keinen Sinn, weder für uns noch für den Kunden. Lasst uns doch einfach mal schauen, wie man diesen Schritt unnötig macht. Dann kann man natürlich dahinter rennen und sagen, das sind im Jahr so und so viel Tausend, so und so viel Hunderttausend Vorgänge, die als 30 Sekunden dauern. Ja, also das kann ich alles zuliefern, das schon, aber den Business Case rechnet dann der Fachbereich selbst.
Wenn man jetzt eine optimierte Kundenreise anbietet, kommt man trotzdem, und ihr im Versicherungsbereich sowieso nicht umhin, dass es Rahmenbedingungen gibt, und du hattest das schon angedeutet, die eine kundenoptimale Lösung manchmal verhindern und man kann es nicht ändern. Sind das aus deiner Sicht heute eher die Technologie, rechtliche Aspekte, Wirtschaftlichkeitserwägung oder ist es vielleicht doch, sind Silos, die nicht überwunden, zum Teil ja auch gar nicht überwunden werden dürfen?
Hast eigentlich mit allen Punkten recht.
Alles, ich nehme alles.
Die Silos würde ich nicht mehr so dominant sehen. Die waren vor 10 Jahren vielleicht tatsächlich noch ein Thema, hat sich mittlerweile spürbar, zumindest bei uns spürbar gebessert. Da hat der Konzern auch intern strukturell gegengesteuert. Also das würde ich jetzt nicht mehr so dominant sehen. Technik ist immer noch ein Thema, weil wir natürlich im Konzern gewachsen, auch Unternehmen dazu gekauft haben, die mit unterschiedlichen Technologien unterwegs sind. Da sind Schnittstellen, wenn man da Lösungen bauen will, schwierig. Ein Hauptthema ist allerdings die Regulatorik, würde ich sagen. Weil eben wir ja als strukturkritische oder Unternehmen zählen, bei uns der Datenschutz in der Personenversicherung strafrechtlich verfolgt wird. Also wir haben da schon Hausnummern, die wir da beachten müssen und die tatsächlich dann auch verhindern, dass man die pragmatische, vom Kunden auch gewünschte, einfache Lösung anbietet, sondern eben mit Umwegen arbeiten muss, die der Kunde gar nicht versteht. Und ich sage jetzt mal so Beispiele wie Facebook, die dieser Regulatorik nicht in dem gleichen Maß unterstehen. Ja, die bieten halt einen Service an und die Kunden sagen, der Service ist gut und ich weiß, dass die mit meinen Daten irgendwie Unfug anstellen und die verkaufen, aber ist mir egal, weil der Wert ist gut. Das Gleiche hätten wir auch. Aber natürlich dürfen wir nicht. Also selbst wenn der Kunde wollen würde und sagt, das ist mir doch vollkommen egal, mach, darf ich sein.
Da muss man den Kunden natürlich auch ein bisschen vor sich selber schützen, weil wenn man Gesundheitsdaten zum Beispiel teilt oder Vermögensdaten, die ihr ja habt,
natürlich,
das ist natürlich was ganz was anderes, als wenn man sagt, ich war gestern auf einer Geburtstagsfeier von meinem Freund XY oder Z.
Das natürlich schon, aber auch die Kunden teilen auf Social Media ihre Gesundheitsdaten mittlerweile ganz, ganz klar. Aber du hast recht, natürlich, und da sind wir auch in der Pflicht, aber es sind halt manche Anmeldeprozesse, Legitimierungsprozesse, die der Kunde gar nicht mitmachen will und dann halt einfach den Service nicht in Anspruch nimmt. Dann ist ihm nicht geholfen und uns nicht geholfen.
Abschließend würde mich jetzt noch deine Einschätzung interessieren, was künstliche Intelligenz anbelangt, weil darüber reden wir jetzt gerade alle. Und wir wissen, dass künstliche Intelligenz Prozesse, Produkte, Kundenschnittstellen definitiv verändern wird. Die Frage ist, wie stark und wie schnell wird das gehen?
Tja, schneller und dynamischer, als wir uns das gerade im Moment vorstellen können. Es überschlägt sich momentan. Wir sind da eng am Ball und befassen uns da intensiv damit, aber kann dem gar nicht so schnell folgen. Also wöchentlich werden gerade im Bereich GenAI neue Lösungen auf den Tisch geschmissen, die eigentlich die Lösung von der letzten Woche wieder ganz alt aussehen lassen. Also ich würde mich gar nicht abschätzen, wie radikal das sein wird. Ich weiß nur, dass es radikal sein wird. Und vieles, was wir heute noch so als Spielerei betrachten, ist morgen Professionalität. Und bei uns im Zirkschlepp, wir arbeiten, oder in der Kammer, muss ich sagen, wir arbeiten daran, gerade ein eigenes ChatGPT aufzubauen, das natürlich nicht Daten in irgendwelche Fremdserver, sondern auf unseren eigenen Servern läuft. Einfach, weil wir die Möglichkeiten für uns und für unsere Kunden nutzen wollen und müssen, die sich da bieten. Also da sind wir so schnell, wie wir normal als Konzern nicht sind. Also man merkt einfach auch, egal mit wem wir es zu tun haben, jeder versteht die Bedeutung und jeder steht dahinter und arbeitet dran. Deswegen glaube ich, es wird super schnell gehen, es wird super radikal gehen.
Glaubst du, das wird sich auch dann parallel dazu, weil alle ja auch in anderen Bereichen, wo man jetzt weniger Einschränkungen hat, da an dem Thema arbeiten, glaubst du, dass sich auch die Anforderungen der Kunden an die Versicherungen dann durch diese Entwicklungen verändern werden oder bleibt es bei diesen Kernwerten? Die sind dann nur ein bisschen anders ausgeprägt.
Die Kernwerte werden bleiben, aber der Kunde wird Erwartungen entwickeln. Ich meine, das haben wir ja heute auch schon erlebt, siehe Amazon oder dergleichen mehr. Das heißt, diese KI-Anwendungen, egal wie, werden in den Lebensalltag der Menschen einziehen und werden Erwartungen wecken, die sie natürlich dann auch von anderen Branchen erhalten wollen. Und auch dem wird man Rechnung tragen müssen. Also man kann da nicht erklären, dass er sich von ChatGPT die Welt erklären lassen kann, aber seinen Versicherungstarif nicht. Also als banales Beispiel.
Lieber Frank, wir sind am Ende. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich.
Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Peter, und bis bald.
Das war Frank Pöhlmann, Senior Advisor Customer Experience bei der Versicherungskammer Bayern. Mehr Informationen zu Frank und die Playlist zu weiteren Folgen mit Versicherungen findest du in den Shownotes. Und jetzt noch ein paar Hinweise zu aktuellen CX-Events, die ich euch besonders ans Herz legen möchte. Mein erster Tipp ist der Marketing Tech Summit am 8. und 9.10. in Berlin. Ralf Strauß und sein Team ziehen seit Jahren hunderte Digital- und vor allem Marketingentscheider an, um die Ergebnisse des Marketing Tech Monitors im Expertenkreis zu diskutieren. Sich live und bei diesem beeindruckenden Speaker-Lineup informieren zu können, ist eine großartige Chance auch zum Netzwerken. Ich selbst werde auf der Veranstaltung eine Panel-Diskussion moderieren und freue mich schon sehr drauf. Am 22.10. findet die Shift CX Convention vor Ort in München statt. Hier sitze ich selbst im Panel und freue mich, dich auf dieser kostenfreien Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Und schließlich solltest du dir bereits den 21.11. vormerken. Der CX-Praxistag informiert dich mit einem wirklich starken Programm online zu den aktuellsten Praxiserfahrungen im Bereich Customer Journey Management und Voice of the Customer Systeme. Die Anmeldung ist ab jetzt möglich. Ausführliche Informationen und alle Anmeldelinks zu diesen Veranstaltungen findest du auch auf meiner Eventseite www.cx-talks.com/events. Und damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Hat sie dir gefallen? Dann teile die Folge doch gerne einmal mit Menschen, die sich ebenfalls für das Thema interessieren. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal, wenn du auch in spätestens 14 Tagen wieder bei einer neuen Folge dabei bist. Bis dahin. Bleib gesund, neugierig und 100% kundenorientiert. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.